Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Morgen Thomas, Hallöchen.
Guten Morgen.
Ja, jetzt haben wir fast jede Uhrzeit durch. 10 Uhr am Samstagmorgen.
Mhm. Ja, 10:30.
Ja, gut.
Mittlerweile 10:30. Aber nur knapp eine halbe Stunde. Also das von da alle.
Und trotz, dass wir technische Probleme hatten.
Ja, das auch, ja.
Ja,
ich hatte ja alles wieder abgebaut, musste erstmal wieder aufbauen und das hat halt so ein bisschen Schluck aufgeführt, ja.
Ja.
Es war auch anders geplant etwas, aber naja.
Ja, gut. Unser Freund, der Plan, ja.
Ja, genau. Oder wie heißt es schön, einmal mit Profis?
Okay. Das könnte Probleme bereiten. Ich glaube, das wird sich im Jahr 2022 auch nicht verbessern. Also zumindest nicht bei uns.
Also wir haben es auf jeden Fall nicht vor, 21 noch zu ändern, weil so viele Folgen sind es dieses Jahr nicht mehr. Und nächstes Jahr müssen wir mal gucken. Mhm. Guten Vorsätze für nächstes Jahr.
Ja gut, Vorsätze kann man ja haben.
Ah, da können wir eine ganze Folge draus machen. Siehst du, haben wir auch schon wieder eine gerettet. Ja.
Über Vorsätze oder wie?
Genau.
Ah ja, gut. Das bringt doch nichts. Da wird einem erst bewusst, welche Vorsätze man erst gar nicht umgesetzt hat aus dem letzten Jahr.
Okay, da kann man dann halt...
Aber die kann man dann wieder recyceln fürs kommende Jahr. Also von daher...
Also zum Beispiel, ja, du kannst eigentlich die Folge dann aus der Konserve holen und dann nochmal ausstrahlen.
Nur das Datum, wie gesagt, neu einsprechen oder reinschneiden. Ja.
Nee, einfach nur wegblieben.
Ja, genau. Fügen Sie hier eine beliebige Jahreszahl ein, ja.
Genau, ja.
Tja, so ist das.
Gut. Heute ist, glaube ich, die letzte Folge unseres Adventskalenders.
Wir haben einen Adventskalender. Okay.
auch einer dieser Vorsätze.
Hast du einen neuen Feed angelegt, ohne dass ich es weiß?
Genau.
Ja. Ein zweiter Feed wäre ja auch nochmal was.
Mhm. Oh Mann, süßer Schlagmann. Ja.
Das auch ist schon. Vorsätze, die wir nie umgesetzt haben.
Deswegen.
Eine zweite Ausstrahlungsform sozusagen, ja.
Mhm. Nicht nur das, auch wie gesagt, mal einen Adventskalender oder so zu machen. Ja, das sind ja alles so Ideen, die wir alle mal hatten. Aber das ist ja... Man müsste sich mit dem Projekt selbstständig machen.
Ja, zumindest die Zeit dafür. Zumindest auf deiner Seite müsste man das tun. Also ich bin ja da schon so unterwegs sozusagen. Sonst ginge das ja gar nicht.
Genau, gib deinen Beruf auf und Vollzeit-Podcaster.
Teilweise fließt ja meine selbstständige Arbeit hier mit rein, das ist ja ganz klar, logischerweise. Weil alles komplett in der Freizeit könnte ich gar nicht machen.
Ja, aber ich arbeite ja noch dran.
Du arbeitest
ich spiele dran, ja. Zum Jackpot immer mal Lotto, also von daher vielleicht wird's ja noch was.
Okay.
Wenn das wirklich irgendwann, das wird ja nie, das heißt zwar, es trifft mehr als man denkt, aber mein Gott, bis man da wirklich mal im Lotto gewinnt, ist man wahrscheinlich irgendwie schon lange unter der Erde, ja. Wenn man da noch einen Dauerschein hat und ein Konto, von dem es abgebucht wird, da hat man dann auch nichts mehr von. Nee, aber wenn es wirklich mal dazu kommt, dann, Freunde, dann hätten wir so viele Formate, die wir hier in den Feed werfen könnten, weil ich würde dann definitiv nochmal neu bauen. Da kann man einen Podcast draus machen. Ja, okay, ich bin jetzt nicht so autoverrückt, aber da könnte man vielleicht auch nochmal was machen. Ja.
Also dafür, dass du nicht autoverrückt bist, reden wir recht viel über Autos.
Ja, also ich lege jetzt nicht sonderlich Wert auf irgendwelche Marken, Fahrzeugtypen oder so, also da bin ich ja sehr flexibel. Aber da, wie gesagt, könnte man auch nochmal so einen Fünfteiler draus machen, von der Idee zur Entscheidungsfindung und was für ein Auto, in welcher Ausstattung es dann geworden ist. Weil ich würde dann auch nicht hingehen und würde sagen, hier sind, keine Ahnung, x Euro, ich hätte gerne, keine Ahnung, den größten, den du hast. Bin ich ja auch nicht. Ja, wie gesagt, ich würde mir da vorher schon riesen Gedanken machen und das Optimale für mich oder die Situation halt raussuchen wollen, weil ich stelle mir auch nicht irgendwie 20 Autos hin, weil es kann oder so. Mhm. Die werden ja nie bewegt. Das macht ja keinen Sinn. Auch wenn du, keine Ahnung, wie ist denn der Jackpot momentan? Ich glaube,
keine Ahnung.
Da sind ja ein paar Millionen. Selbst dann würde ich da nicht irgendwie, wie gesagt, mir einen Fuhrpark aufbauen, der eh nie bewegt würde? Warum? Hm. Ja, warum? Es macht ja keinen Sinn. Jedenfalls ja. Nicht für mich.
Ich meine, das andere ist ja sind das Problem, je mehr Eigentum und je mehr Besitz du hast, je mehr musst du das Ganze auch pflegen, unterhalten, bewirtschaften. Das kostet ja auch wieder Zeit. Also es ist ja alles, es zieht ja eins, das eine zieht das andere ja mit sich, ne? Das ist ja das Problem. Wenn genau, ich 20 Autos habe, muss ich die alle pflegen und sonstige Dinge damit tun. Ne?
Ja. Aber apropos, wo wir gerade hier da wollen, die will der Geißen momentan eigentlich irgendwie so Cryptocurrency-Reichtum andrehen? Kann das sein?
Ich bin da jetzt nicht so tief im Thema. Auch
wenn ich bin irgendwie der Meinung, bei YouTube wäre ich da mal einen Tag lang vollgesperrt worden mit irgendwelchen Werbespots. Wo der, ich wo weiß ich es die nicht. Familie Geißen gesehen habe, irgendwie und in Bezug auf Krypto.
Und aber so, in what Bezug the fuck? Auf Geissens und Krypto sind auch sehr viele Fake-Meldungen im Umlauf. Also diese Meldungen gab es schon vor ein paar Monaten. Also das stimmt alles nicht unbedingt, was da
okay.
kommuniziert wird.
Ja, weil, wie gesagt, ich bin da bei YouTube und ich so, what? Ja, okay, mein Gott, wenn er das, wenn sie das machen wollen, ist auch, oder ihr Gesicht dafür hergeben wollen, ist auch in Ordnung, ja.
Naja, gut, ich meine, die machen ja so ziemlich für alles Werbung, ne? Letztens ja. haben sie für einen Thermomix-Werbung gemacht. Das war auch interessant.
Auch nice.
Wundert mich, dass die Firma Vorwerk jetzt gerade die Familie Geißen ausgesucht hat. Aber okay, hat mich jetzt ein bisschen gewundert. Vielleicht haben ja, sie die Agentur gewechselt, also Vorwerk.
man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ja. Nee, aber meine Frau ist ja auch momentan wieder am Überlegen.
Überlegt die genauso lange wie du mit deinem Mac Mini?
Nee, die überlegt er wahrscheinlich noch länger, weil okay. wenn man mal guckt, was heutzutage so der Anschaffungswiderstand ist für diese Küchenmaschine, um es mal so lapidar auszudrücken,
ja.
Und wie oft die dann vielleicht doch nutzt.
Ja, ja, ja ist richtig.
Ja. Das ist ja was anderes als mein Mac Mini.
Ja.
Alle von der Häufigkeit,
wie von der Nutzung her. Ja. Ja, ja, das ist richtig.
Aber egal, kommen wir doch mal.
Soll sich mal den Bosch Cookit anschauen. Das ist echt ein interessantes Konkurrenzprodukt und ist vom Funktionsumfang fast identisch.
Die sind sehr ähnlich, genau, machen auch momentan sehr gut Werbung, wobei, klar, vor Weihnachtszeit ist ja durchaus auch so ein bisschen die Zeit, wo halt sowas vielleicht auch mal angeschafft oder sogar verschenkt wird, ja. Von daher macht das ja mit der Werbung durchaus Sinn, aber momentan sehe ich ja relativ oft die Werbung dafür und wie gesagt, kann man machen. Ich hoffe, sie haben da den Erfolg, mit dem sie sich versprechen, weil nach wie vor, wenn du mit irgendjemandem drüber sprichst, ja, ist halt dann doch immer meistens die Rede von dem Thermomix.
Ja gut, die haben unwahrscheinlich gute Marketingarbeit geleistet.
Aber da hatten wir ja, glaube ich,
da hatten wir in der letzten Mal schon drüber gesprochen.
Ja, deswegen irgendwie. Können wir kurz halten.
Thermomix, ja.
Mhm. Ja, also oft wie wir drüber gesprochen haben, ja, könnte Vorwerk eigentlich mal bei uns langsam an die Tür klopfen.
Ja, ja. Ich stand ja schon mal in Kontakt mit Vorwerk, aber irgendwie ist das im Sande verlaufen, ja, ja.
Naja. Vorwerk war mal ein Kunde von mir, allerdings die andere Ecke mit Bodenbelegen.
Bodenbelege. Ja, die machen ja auch Bodenbelege, das darf man ja nicht vergessen.
Genau, ja.
Wissen viele gar nicht.
So.
Gut, dann lass uns versuchen. Aber
apropos
bisschen
Bodenbelege.
Bodenbelege, lass uns über Apple.
Wo gibt's denn unter anderem schöne Bodenbelege?
Ja? Hochwertige Bodenbelege gibt's bestimmt im Apple Park. Da kann man von ausgehen.
Höchstwahrscheinlich,
ja. Und die werden in der nächsten Zeit weniger belastet als in der Vergangenheit, um jetzt mal beim Thema zu bleiben.
Die halten jetzt länger.
Die halten wahrscheinlich länger, aber ich denke mal, bei der Qualitätsstufe, die da ausgewählt worden ist, werden sie sowieso sehr lange halten. Die haben da bestimmt keinen Mist eingekauft. Die Homeoffice-Zeit wurde auf unbestimmte Zeit verlängert. Also die Rückkehr ins Büro wurde dementsprechend auf unbestimmte Zeit verlängert. Tja, da gab es ein internes Memo zu, Tim Cook hat sich dazu geäußert und ein paar Kerninformationen daraus. Er hat darauf hingewiesen, dass Omikron am Horizont sichtbar ist und dass da eine weitere große Welle auf uns zurollt. ja, nicht nur auf Tim Cook oder auf Amerika oder USA, sondern auch auf uns. Das Ding steht ja bei uns auch quasi vor der Tür. Tja.
Ja, man muss ja mal gucken. In Amerika waren ja die letzten Wochen, okay, die letzten Wochen ist der Trend jetzt wieder andersrum, aber vor, sagen wir mal, im November, Oktober, November waren die Zahlen ja doch rückläufig. Mhm. Und man hatte da ja dann auch im November entsprechend in den Apple Stores ja auch so die Regelung, was Maskenpflicht etc. betrifft, für die Kunden ja ein bisschen gelockert. Jetzt gehen die Zahlen halt in die andere Richtung. Und da hat man einmal das mit dem Homeoffice halt gesagt, auf unbestimmte Zeit, was, denke ich mal, unter den Voraussetzungen aktuell gerade in den Staaten auch durchaus Sinn macht, ja, weil du kannst jetzt aktuell noch nicht absehen, was Anfang nächstes Jahr ist. Der Trend, wie gesagt, geht momentan in eine andere Richtung, unter anderem deswegen hat ja Apple auch gesagt, in den ganzen Staaten, also da, wo Apple-Läden sind, führen wir die Maskenpflicht jetzt wieder ein. Haben sie vor ein paar Wochen erst gelockert. Wie gesagt, jetzt führen sie die Maskenpflicht für Besucher wieder ein. Teilweise auch mit, je nach App-Store-Größe, ja auch wieder Beschränkungen, wie viel Kunden halt gleichzeitig in den Store dürfen. Da haben sie jetzt auch wieder halt diese Wartebereiche vor den Stores eingeführt. Ja, es ist halt schwierig, gerade auch jetzt mit Omikron, da hat es ja schon angesprochen, und bei uns wird ja auch kräftig diskutiert. Von daher muss man mal gucken. Ja, ich bin mal gespannt, wie sich das gerade zu Weihnachten noch entwickelt.
Ja, ja, das sieht nicht so.
Die ganzen Besuchszeiten fangen ja wieder an. Es gibt zwar, ich wollte gerade sagen, die Empfehlungen, aber es gibt ja im Prinzip die Regelungen, wer, wie oft, wie viele Haushalte, etc. Ja. Aber da wissen wir ja selbst, gerade im privaten Umfeld, Familien etc., wie es da dann sein wird. Da bin ich immer gespannt, welches Bundesland wo noch welche Ausnahmen raushaut. Das war letztes Jahr auch schon der Fall. Von daher mal gucken, was da jetzt demnächst noch kommt. Welches Bundesland war das jetzt? War das Niedersachsen, die 2G-Regel im Einzelhandel ja gekippt hat?
Ja, leider, leider.
Ja, was heißt leider? Ich habe auch gesagt, es wird mal gucken, wie es wird, wenn es hart auf hart kommt. Also wie jetzt zum Beispiel wie gesagt, diese Entscheidung vor Gericht jetzt wieder, ich glaube, die zweite Instanz war das. In der ersten haben sie es doch, glaube ich, noch bestätigt, und in der zweiten haben sie es jetzt kassiert, wenn ich es so richtig im Kopf habe. Ich bin mal gespannt, wie es in anderen Bundesländern jetzt dann noch kommen wird. Ja, die Problematik, die du einfach hast, ja, wenn du so viele Ausnahmen hast, wo 3G nach wie vor gilt, und du hast dann im Einzelhandel in der Innenstadt die 2G-Regel, alle, ja, ist halt wirklich schwierig dann auch zu sagen, warum darf ich im Supermarkt, oder wieso darf der Supermarkt, aber ich nicht.
Naja,
wenn du im
gut.
Supermarkt im Prinzip genau dasselbe bekommst wie bei mir auch.
Ja gut, der Supermarkt verkauft Lebensmittel, die zum täglichen Bedarf notwendig sind. Ob ich jetzt bei Douglas
mittlerweile guck doch mal, welche Supermärkte mittlerweile
ja.
die generell alles im Angebot haben. Über Schuhe, ja. Klamotten, Spielwaren, Drogeriebedarf etc. kriegst du alles an einem Ort, ja. Nicht nur Lebensmittel. Und der hat andere Auflagen als ich jetzt, der halt nur meine Wintermäntel verkauft, und der Supermarkt oder der Aldi, der dann auch mal wieder Kinderklamotten im Angebot hat, da geht's.
Ja gut, da kann man,
schwierig.
Das ist schwierig, das ist korrekt, ja, aber ja, ich meine, wie soll man sonst der Pandemie Herr werden, wenn man jetzt wieder lockert und hin und her? Also es ist schwierig.
Das ist halt wirklich schwierig. Aber wo willst du dann halt auch gerade in einem Lebensmittelgeschäft dann sagen, du kommst hier auch nur mit 2G rein? Was macht dann derjenige, der halt aus irgendwelchen Gründen halt, wo es nicht geht? Und wie willst du das sicherstellen bei der Kontrolle, ja, wenn es die Ausnahmen dann gibt? Also das ist wirklich so, das ist so kompliziert geworden, beziehungsweise so schwierig dann auch zu überblicken.
Gut, aber vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu Apple. Es hat doch jeder Mitarbeiter einen Bonus bekommen von 1000 US-Dollar, einen Homeoffice-Bonus, wo er sich dann quasi Ausstattung fürs Homeoffice kaufen kann, das noch anzumerken. Das klingt auch noch sehr, sehr schön. Ja, wohl 1000 Euro für Homeoffice-Geschichten, naja, die sind auch schnell weg.
Ja,
die sind schon nicht mal vernünftigen Stuhl für, also von daher wird es schwierig.
Ja, das ist ja wieder die Frage, definiere vernünftig, ja.
Naja.
Es ist ja immer die Frage auch da, was willst du dann, oder will, ja.
Das ist ja richtig. Ja, gut, wie gesagt, auf unbestimmte Zeit verlängert worden oder ja, verschoben worden, wie auch immer.
Genau. Also ich muss sagen, mein 50 Euro Bürostuhl, der hat ja sein End of Life schon lange erreicht.
Ja.
Wobei 50 waren es auch nicht, ich glaube, es waren 80.
Naja, trotzdem. Sei froh, dass ja, er so lange gehalten hat für 80 Euro.
Ja, also das
siehst du?
Ja.
Meiner okay, war 25 Jahre alt, aber der hat auch nicht 80 Euro gekostet.
Ja, das ist ja wie immer, ja, wie gesagt, wenn man da, man muss ja nicht, oder auch da muss man ja aufpassen, nicht alles, was teuer ist, ist unbedingt auch wirklich entsprechend, oder bietet entsprechend Qualität, aber wenn man vernünftige Qualität kauft, dann hat man da natürlich auch länger was davon.
Ja. Yep. So ist es. Wie gesagt,
der war ja eh nur als Übergangslösung gedacht hier. Und so lange hätte ich meinen Arsch da drauf eh nicht breit sitzen wollen, aber hat es halt so ergeben, ja. Nur jetzt hat er wirklich End of Life erreicht.
Du weißt ja, wie es ist, die Übergangslösungen halten am längsten, ne?
Ja, das ist, oder wie heißt es schon, es kommt oft anders als gedacht, ja.
Ja, so ist es.
Ja, gut. Nee, so viel, denke ich mal, ja, zu Corona.
Mhm. Ja.
Ja, wir hoffen das Beste.
Ja.
Zum Feste.
Im letzten Jahr habe ich noch gedacht, dieses Jahr wird alles besser um diese Zeit. Wie naiv ich da doch war.
Ja, man weiß momentan nicht, wo das die nächsten Jahre halt noch, oder die, sagen wir mal, nächstes Jahr noch hinführen soll.
Mhm.
Ich bin auch, glaube ich, also ich gehe auch mal davon aus, momentan, wie ja über Omikron diskutiert wird, beziehungsweise welche Modelle es zu dem Thema gibt, dass auch diese bis März angedachte Homeoffice-Pflicht da, wo es halt umsetzbar ist, ja auch umgesetzt werden soll, dass das wahrscheinlich im März nicht unbedingt auslaufen wird, wenn es wirklich so kommt, wie die meisten Modelle halt vorhersagen. Mhm. Ich denke, das wird uns dann noch länger begleiten. Ja, den meisten ist es ja, denke ich mal, auch nicht unrecht, ja. Bringt ja schon sehr viele Vorteile mit sich. Aber ja, muss man mal gucken, ja.
Ja.
Man hat ja schon letztes Jahr gesehen, welchen Einfluss das auf die Arbeitswelt hat. Mal gucken, wie es noch weitergeht, ja.
Mhm. Naja, gut. Aber jetzt wirklich Schluss mit Corona, sonst zieht sich das Ding hier noch durch den ganzen Podcast durch. Das bringt es ja.
Oh, also wollen wir das Thema Lufthansa und Piloten nicht ansprechen? Gut.
Lufthansa? Nee.
Okay, nee, ist gut. Nein, ich habe es jetzt nur mal so reingeworfen. Das ist ja auch so ein unter anderem ein Corona-Thema, ja, aber das müssen wir, wie gesagt, nicht machen. Also was interessiert mich der Pilot bei der Lufthansa, ja?
Naja, der interessiert dich nur, wenn du im Flugzeug sitzt, in dem Fall. Aber sonst auch nicht.
Ich bin jetzt ungelogen, warte mal, 20 Jahre nicht mehr geflogen? Nee, länger.
Okay.
Fast 30 wahrscheinlich.
Mhm. Das ist
fast
lange
30
her.
Jahre nicht mehr geflogen, ja. Das und früher sehr viel geflogen.
Mhm.
Nee, warte mal. Falsch. 20 Jahre. Ja, genau. 20 Jahre nicht mehr, nicht 30. Ich habe mich eben 10 Jahre ein bisschen verrechnet. Soll vorkommen. Ja. Passiert anderen auch.
Mhm.
Nee, 20 Jahre nicht mehr geflogen, ja.
Mhm. Okay.
Genau. 20 Jahre, ja.
Das ist eine lange Zeit.
Ich vermisse es auch ehrlich gesagt nicht, muss ich ehrlich
sagen. Ja. Na gut, dann lass uns nochmal über einen kleinen Nachtrag sprechen zur letzten Sendung. Ja. Wir haben ja darüber gesprochen, dass es nicht möglich ist, über die Android-Plattform Apple Tracker oder die AirTags zu erkennen oder aufzuspüren.
Ja, genau. Da hatten wir ja über diese eine Meldung mit diesen
Kanada Autodiebstahl.
Genau,
genau.
gesprochen und hatten da ja gerätselt beziehungsweise überlegt, ob das eventuell auch mit Android etc. zusammenhängen kann.
Mhm. Genau. Mhm. Und das war zum damaligen Zeitpunkt auch korrekt. Da gab es nämlich noch keine dedizierte App von Apple dazu. Mhm. Das hat sich mittlerweile geändert. Mittlerweile gibt es eine App, die sich Apple Detect nennt. Und die kann Tracker aufspüren, also auch die AirTags aufspüren und auch die Tracker anderer Hersteller, also Tile und You Name It halt. Aber das Ganze läuft nicht automatisiert im Hintergrund, sondern man muss das Ganze manuell starten. Also man muss diesen Scan-Prozess manuell in Bewegung setzen sozusagen. Und dann wird oder dann werden halt die Tracker aufgespürt. Ja, und die App ist halt nur dazu da, um wirklich die Tracker aufzuspüren. Es ist halt, er hat halt nicht den Funktionsumfang, wie wenn man ein im iOS-Umfeld zu Hause ist. Also es ist wirklich nur eine Aufspürungssoftware. Mehr kann das Ding halt nicht. Tja. Aber immerhin gibt es da jetzt eine Lösung.
Mhm. Ja, genau. Hatte ich auch gelesen. Und ja, wir hatten ja, als wir da über die News gesprochen hatten, ja auch schon ein bisschen diskutiert, wie, was, wo, warum. Und ja, jetzt, ja, es war Zeit, ist jetzt die Frage, aber auf jeden Fall bietet Apple jetzt für Android-User halt was an. Von daher, ja, gut.
Ja, klar.
Ja.
Gut. Ich denke,
genau.
Das ist auch ganz, ganz wichtig, gerade wo jetzt diese Nachrichten aus Kanada kommen. Und ich meine, Kanada ist jetzt nur beispielhaft für den Missbrauch von Trackern. Ich meine, ich will es nicht unbedingt immer AirTags sagen, weil das kann man genauso gut mit anderen Trackern auch machen. AirTags ist halt nur ein prominentes Beispiel, weil das halt im Moment oft benutzt wird für den Missbrauch von die werden halt missbräuchlich benutzt, die Tracker, sagen wir es mal so. Ja, gut, und dann gibt es eine, nicht so rosige Prognose vom CEO von Apple, geht nochmal um die Chipkrise. Da gab es ein Statement gegenüber Nikkei Asia, dass die Chipkrise mindestens noch bis 2023 anhalten wird. Das ist nach meiner Meinung oder nach meinen Beobachtungen auch korrekt, würde ich sagen. Also nach meinen laienhaften Beobachtungen. Ich bin da ja noch ein bisschen pessimistischer. Ich würde sogar sagen bis 2025. Also das ist meine Vermutung, aber ich bin ja immer ein bisschen der Pessimist und nicht der Optimist, aber er sagt halt mindestens noch bis 2023 und Intel steuert auch kräftig dagegen. Sie sind dabei, mehrere Standorte aufzubauen. Exemplarisch habe ich jetzt mal Malaysia rausgenommen, weil das ist der größte Standort derzeit oder der Standort, der am meisten expandiert und nach oben skaliert. Da werden in den nächsten Jahren 6,25 Milliarden US-Dollar reingesteckt und es werden 4.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Und mit dieser Skalierung wollen sie halt nachjustieren und die Nachfrage etwas befriedigen. Im Moment haben sie halt auch einen wahnsinnigen Rückstau und um diesen Rückstau abzuarbeiten, sind sie halt mit Hochdruck dran, die Standorte nach oben zu schrauben. Sowohl von der Fertigungstechnik als auch von der Manpower, also auch die Mitarbeiter werden aufgestockt. Und noch eine kleine Zahl, die er rausgehauen hat. Die Nachfrage von Chips ist im Jahr 2021 um 20% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Und die Steigerungsrate war vor Corona 5%. Also haben wir durch diese Corona-Geschichte und durch diese Marktveränderung eine Steigerung von 15% pro Jahr im Vergleich zu der normalen, regulären Steigerungsrate. Das ist schon enorm. Ne? Das ist Wahnsinn.
Ja, die Frage ist halt, man müsste halt mal genau wissen, wie sich die 20% halt zusammensetzen. Weil du hattest ja aufgrund von Corona mal einen Rückgang gehabt in der Nachfrage. Die musste ja irgendwann dann wieder auch aufgeholt werden, gerade da, wo man gemerkt hat, die Umsätze oder die Nachfrage ist nicht so eingebrochen bei den Produkten wie vorhergesagt. Ja, dann, wie gesagt, hat man vorher Bestellungen storniert bzw. reduziert. Dann musste man sie ja wieder erhöhen. Dann kommt noch dazu, dass Kapazitäten teilweise ja weggebrochen waren wegen Corona, beziehungsweise Produktionen teilweise stillstanden über mehrere Wochen oder Monate bei einigen Herstellern. Und durch den Rückstau, ich gehe fest davon aus, dass der eine oder andere wahrscheinlich gedacht hat, er bestellt mal ein bisschen mehr, dann kriegt er vielleicht wenigstens etwas. Ja, wenn er, keine Ahnung, von seiner Bestellung 50% gekürzt kriegt und hat vorher das Doppelte bestellt, also der eine oder andere wird da so gedacht haben, wobei das in der Regel ja so nicht funktioniert. Ja, da wird ja über den gegangenen normalen Bedarf normalerweise dann geguckt, was eventuell, wenn halt wirklich Mengen knapp sind und man da gucken muss, wer kriegt was, wird das ja an dem Bedarf gerechnet, ja. Von daher einfach mal mehr bestellen, um sicherzustellen, dass man dann auch was bekommt, ja. So einfach ist es ja auch nicht. Von daher mal interessant zu wissen, wie sich genau die 20% zusammensetzen. Plus, da hatten wir ja auch schon in der Vergangenheit öfter drüber mal gesprochen, du brauchst natürlich für die Produkte immer mehr Chips, ja.
Ja, klar. Die,
das kommt ja noch dazu. Es kommt immer mehr Produkte auf den Markt, wo du halt auch immer mehr Chips brauchst.
Ja.
Ja.
Also die Digitalisierung zieht ja voran, auch wenn man in Deutschland nicht der Meinung ist oder viele Deutsche nicht der Meinung sind, dass wir genügend digitalisieren. Das mag richtig sein, aber trotzdem schreitet ja die Entwicklung der Hardware-Technologie voran und das wird halt alles digitaler und alles elektronischer basierend, als es vorher war, und da braucht man natürlich mehr Chips für, ganz klar. Allein ja, wenn ich mir eine moderne Heizungsanlage anschaue, im Gegensatz zu vor 20 Jahren, was da an Technik drin hängt, was so nicht denkbar war vor 20 Jahren, das ist der Wahnsinn. Ne?
Guck dir mal dein Auto an im Vergleich von vor 20 Jahren.
Zum Beispiel, ja.
Im Vergleich von vor 10 Jahren.
Ja, klar, ja, das wird immer mehr.
Selbst da. Oder guck dir mal die AirPods an.
Ja, zum Beispiel. Klar.
Wo hattest du früher im Kopfhörer irgendwo viel Elektronik drin stecken? Ja. Von daher ist klar, der Bedarf wird immer größer. Und dann kommt halt so eine Situation dazu, dass halt Kapazitäten irgendwo, auch wenn vielleicht nur kurzfristig, wegbrechen, und schon hast du ein Problem. Ja,
ja klar.
Eben. Aber das ist ja generell so. Aber da auch wieder einen schönen Bericht gelesen, die letzten Wochen gerade, dass trotz der aktuellen Situation die meisten Firmen halt nicht auf ihre Just-in-Time-Bevorratung beziehungsweise Planung halt verzichten wollen.
Ja. Die
wollen nach wie vor dran festhalten. Mhm. Teilweise ihre Lieferanten auf höhere Vorhaltung oder Bevorratung verpflichten, aber selbst, ja.
Ja, das ist, es ist verständlich, aber wiederum auch nicht verständlich. Ich verstehe schon, warum sie das wollen, das ist ganz klar. Mhm. Aber es ist im Moment halt nicht möglich, nach meiner Meinung, das komplett durchzuziehen. Vielleicht gibt es da Teilbereiche oder Teilbranchen, wo man das machen kann, aber das, denke ich, ist derzeit die Ausnahme.
Ja, aber da wird, denke ich mal, die nächsten Jahre auch einiges Umdenken noch stattfinden.
Naja.
Ja. Auch in der die Diskussion, die du gerade auch in der Automobilbranche hast, wo ja doch viel auch an Technik, gerade an ausländische Firmen oder Bewegung stattgefunden hat, wo ausländische Firmen ja viele Produzenten oder Zulieferer, sagen wir mal, in Deutschland ja dabei waren, aufzukaufen. Den Ärger, den es da gab, ich gehe fest davon aus, dass die nächsten Jahre da ein bisschen Umdenken stattfinden wird und man da versuchen wird, da ein bisschen gegenzusteuern, weil ansonsten könnte da auch noch ein Problem gerade auf die Automobilbranche in Deutschland zukommen.
Mhm. Ja gut, das Problem ist ja schon da. Ne? Also das ist ja im Moment schon sehr groß, was wir im Moment haben. Ja, es könnte halt nur noch größer werden. Ne?
Genau. Ja. Und wenn man mal guckt, wo jetzt gerade diskutiert wird, beziehungsweise Nee, die Entscheidung ist ja jetzt, glaube ich, gefallen. Ne? Für die eine Batterieproduktion, die Porsche aufbauen will, ist ja, glaube ich, die Entscheidung ist gerade gefallen, wo sie auf die grüne Heide ziehen. Aber wie ich dann aber gehört habe, was sie planen, im Jahr zu produzieren an Batteriezellen, habe ich auch wieder gedacht, das ist ein bisschen wenig. Oder was hat Porsche denn vor? wie weniger Autos wollen sie denn? Aber na, egal.
Ja,
das ist
gut.
Auch wieder das falsche Segment im Prinzip.
Ich meine, der Taycan ist jetzt kein Volumenfahrzeug, das ist halt auch ein Oberklassefahrzeug, ne? Das kommt dazu.
Ja, das kommt noch zu. Das ist ja auch kein Familienauto. Oder es ist ja auch kein Cayenne oder so.
Ja, ja. Es gibt ja viertürige Taycan-Versionen, das ist ja nicht das Thema. Ne?
Es ist jetzt kein Auto, wo du mit zwei Kindern in Urlaub fährst.
Kommt immer auf die Gestaltung des Urlaubs an. Wenn da eine Tasche die Kreditkarte ist und du vor Ort alles kaufst und nichts mitschleppen musst.
Du brauchst im Prinzip nur ein Bikini und ein T-Shirt oder so, dann passt es.
Eine Kreditkarte, ja. Mhm. Und dann am besten noch die schwarze von Amex oder so, ja.
Mhm. Oder eine Tuberei oder so, ja.
Ja, reine Tube, ja, so ist das. Not sponsored.
Gibt's das überhaupt noch?
Weiß ich nicht. Ich hatte mal eine Kollegin, die hieß Rai mit Nachnamen und die hatte den Spitznamen Rai in der Tube. Wie kreativ.
Das hatte meine Mutter früher, als wir noch, wie gesagt, man gerade kleine Kinder waren und in Italien im Sommer im Badeurlaub waren, hatte die immer das Zeugs mit dabei, ja.
Es war wirklich eine Tube, wie der Name schon sagt, und hatte, glaube ich, vorne so eine Bürste drauf zum Einarbeiten in die Textilien sozusagen. Ja. Kann ich mich doch ganz gut dran erinnern. Ja,
das ist schon
aber
lange her.
Das wird es bestimmt noch geben. Das ist doch ein Branding, was Kultfaktor hat.
Ja? Wahrscheinlich, ja, aber wie gesagt, ich habe da.
Es ist mindestens genauso kultig wie Iperlat, sagen wir es mal so. Werden wir heute übrigens nicht von unterstützt, ich habe es nur so erwähnt. Nicht, dass es wieder heißt, ja. Machen hier Werbung an Stellen, wo gar keine Werbung deklariert ist. Nee, machen wir nicht.
Chips.
Genau.
Und zwar keine Chio. Ja.
auch keine.
Keine anderen, nein.
Keine
Pringles.
Stapelchips. Ich glaube, der Überbegriff.
Wir müssen wirklich anfangen zu piepen. Ja.
Stapelchips ist doch der Kategorienname dafür, das kann man.
Ja, ich hatte ja einen Hersteller schon erwähnt.
Ach so, okay. Wenn es danach geht, ist ja die ganze Sendung eine Dauerwerbesendung. Und wenn man es richtig nimmt, ist unser ganzer Podcast eine Dauerwerbesendung für Apple. So, ich meine, das ist der rote Faden.
Oft, ja.
Das ist halt
oft,
so.
Ja. Genau, und da wollte ich auch noch zwei Kleinigkeiten erwähnen, gerade wo wir es von hatten, ja auch gerade mit Chips, oder wo ich die AirPods ja angesprochen hatte. Die AirPods Max und auch Apple Fitness Plus haben jetzt gerade Einjähriges gefeiert.
Okay.
Da ist mir mal wieder bewusst geworden, wie schnell die Zeit vergeht, ja. Weil AirPods Max hätte ich eigentlich, oder war mir jetzt nicht so, okay, es ist jetzt auch kein Produkt für mich unbedingt, aber das war mir jetzt nicht bewusst, dass die auch schon wieder ein Jahr geworden sind.
Ja. Bist du der Meinung, dass die wirklich eine bedeutende Traktion im Markt bekommen haben, die Max-Modelle?
Nein. Also die haben, am Anfang, es ist auch immer die Frage, mit welcher Nachfrage hat halt Apple gerechnet, weil am Anfang waren sie ja doch relativ lange ausverkauft, beziehungsweise hatten lange Lieferzeiten. Das hat sich ja alles eingependelt. Ich denke, die Nachfrage ist da jetzt nicht so groß. Andererseits, für diese Art von Kopfhörer zu dem Preis ist der Markt, denke ich mal, sowieso nicht so groß. Weil das sind ja keine traditionellen Studio-Kopfhörer, sondern das ist ja im Prinzip wie ein HomePod, wird da ja viel in Bezug auf Akustik digital halt bearbeitet in dem Kopfhörer. Das ist nicht unbedingt jedermanns Sache, ja. Der halt Wert auf Wiedergabe oder ursprüngliche Wiedergabequalität legt, wenig Post-Processing und in diesem Preissegment halt unterwegs ist, denke ich mal, nicht unbedingt im Markt für die AirPod Max.
Ja, ich stelle ja immer wieder fest, dass die Dinger teilweise in Anführungsstrichen verramscht werden mittlerweile. Du kriegst sie ja bei Third-Party-Anbietern.
Relativ oft im Angebot.
Im Angebot. Ja. Und das ist immer so für mich das Zeichen dafür, dass die jetzt nicht so extrem gefragt sind. Obwohl man natürlich auch die AirPods Pro bei Third-Party-Anbietern um die 199, teilweise 189 bekommt. Und die haben natürlich trotzdem noch eine gewisse Marktstärke oder ein Standing am Markt. Also die sind ja nach wie vor beliebt. Das ist aber allgemein so das Phänomen, was ich bei AirPods immer wieder feststelle, dass die bei Third-Party-Anbietern, egal ob es die Mac sind oder die Pro, immer sehr stark reduziert unterwegs sind, was bei anderen Produkten sehr selten der Fall ist, jedenfalls nicht in dieser Prozentzahl, also jedenfalls nicht in dieser starken Reduzierung. Also das wundert mich, dass dieses AirPods-Phänomen habe ich für mich noch nicht ganz erschlossen, also jedenfalls nicht das preisliche AirPods-Phänomen. Sogar die Dreier habe ich letztens für 185 im Angebot gesehen und die sind ja brandneu, also die sind ja noch gar nicht lange am Markt. Selbst die gab es derzeit im Angebot. Das wundert mich wirklich, ja, dass die so oft Angebot sind.
Gerade da macht es definitiv Sinn, immer mal zu gucken und nicht direkt bei Apple auf den Bestellbutton zu klicken.
Ja, auf jeden Fall.
Jetzt gerade vor Weihnachten, ich hatte nämlich auch, wie du es schon erwähnt hast, auch nämlich die Pro und die Dreier günstiger gesehen als bei Apple. Und da das ja durchaus ein Artikel ist, der, denke ich mal, unter dem ein oder anderen Weihnachtsbaum dieses Jahr liegen wird, und die Leute sich hoffentlich rechtzeitig um ihre Geschenke gekümmert haben, ist der Tipp halt jetzt ein bisschen spät. aber trotzdem, wer da noch im Markt ist, sollte da auf jeden Fall gucken, weil definitiv, ja, die findest du regelmäßig irgendwo reduziert, ja.
Ja, auf jeden Fall, die Pro auf jeden Fall, die Dreier, da muss man schon ein bisschen Glück haben, aber die waren jetzt ab und an auch mal reduziert. Ja.
Genau.
So ist es. Ja, gut. Aber wo wir gerade bei Chips waren, lass uns doch da weitermachen, dann nehme ich das Thema mal nach vorne, weil Apple ist dabei, einen neuen Standort aufzubauen. In Kalifornien sind sie dabei, ein neues Labor zu errichten, nämlich in der kleinen Stadt Irvine. Da denke ich immer an den ehemaligen Rennfahrer, wenn ich Irvine höre, komischerweise.
Eddie?
Ich glaube, Eddie hieß der ja irgendwie. Das ist immer so die Verbindung, die ich mit Irvine habe. Jedenfalls bauen sie da ein neues Labor und das ist geografisch auch ganz nahe bei der Firma Skyworks und Broadcom. Das sind nämlich die beiden Firmen, die sie mehr oder weniger in der nächsten Zeit oder auf lange Sicht gesehen aus ihrem Zulieferportfolio rausnehmen wollen, weil diese Technologien wollen sie jetzt selbst bauen und sich davon abkoppeln und eigenständiger werden. Da geht es nämlich speziell um Bluetooth-Chips und um WLAN-Chips. Das sind, wie gesagt, exemplarisch zwei Kategorien, die sie dort selbst entwickeln wollen. Ja, der nächste Schritt zur kompletten Abkopplung von Zulieferern. Also naja, komplett wird es wohl nicht funktionieren. So Dinge wie Gorilla Glass und sonstige Kleinigkeiten werden wohl doch noch zugekauft werden müssen.
Ja. Da will ich nicht wissen, wie langfristig die Pläne aussehen. Also da könnte ich mir auch vorstellen, dass Apple das gerne, wenn möglich, vielleicht auch noch zumindest mal die Rezepturen selbst entwickeln will. Aber auch bei dem Chip-Design, was sie selbst machen, sie lassen ja dann ihre Prozessoren ja auch da gerade bei TSMC fertigen. Von daher ganz unabhängig werden sie nie werden, außer sie würden anfangen, auch wirklich eigene Produktionsstätten aus dem Boden zu stampfen. Ja. Und das sehe ich langfristig noch nicht. Gerade wenn du die Möglichkeiten halt wie in TSMC hast.
Ja, klar.
Wo du wirklich so produzieren lassen kannst. Aber wie gesagt, eigenes Chip-Design macht definitiv Sinn. Du hast es ja gesehen, gerade bei den eigenen Prozessoren, also bei den eigenen CPUs, bei den GPUs jetzt, in den M1 Pro und M1 Max, was sie halt machen können, was das leistungstechnisch und auch gerade, und da reden wir ja immer auf Leistung pro Watt, wie das im Energieverbrauch aussieht. Und da ist, denke ich mal, gerade in den Bluetooth- und den WLAN-Chips auch nochmal Potenzial drin. Ja, dass du da auch nochmal ein paar, oder das energieeffizienter machen kannst. Nicht unbedingt jetzt leistungsfähiger, weil wir haben ja im Bluetooth und im WLAN ja die Standards, an denen man sich ja quasi hoffentlich dann an den aktuell besten Standards halt oder integriert in den Chips halt drin sind, da nicht irgendwie Generationen hinterherhängt. Aber da kann man definitiv, denke ich mal, gerade was Größe Integration der Funktionen vielleicht auch wieder im Chip beziehungsweise in einen Chip und Energieverbrauch betrifft, da kann Apple, denke ich mal, noch viel machen. Und da sind sie ja auch sehr gelegen, oder das ist gelegen, da sind sie ja, oder das ist ja mit so ein Hauptaugenmerk drauf, weil du hast ja von der Bauweise her eine gewisse Grenze, was die Größe der Batterie betrifft. Also wenn du da auf jeden Fall, wie bei den CPUs und GPUs halt optimieren kannst, ist das auf jeden Fall der nächste logische Schritt, dass du deine eigene Funktechnik oder deine eigenen Funkchips, nicht Technik, aber die eigenen Funkchips halt baust. Und wer weiß, vielleicht sind die demnächst alle dann mit in einem A- oder M-Chip halt mit drin. Ja.
Ja, ich denke, das wird auch die lange Roadmap sein sozusagen, dass sie halt versuchen, das Ganze mehr oder weniger immer mehr Helferchips auf den jeweiligen Hauptchip zu implementieren und damit einzubetten in das Ganze. Und das gelingt natürlich nur, wenn man das aus eigener Entwicklung macht. Und das ergibt auch Sinn. Und dieses Zauberwort Leistung pro Watt, das wird uns die nächsten Jahre begleiten. Und das wird, das denke ich, das Schlagwort für die Entwicklung der nächsten Prozessoren sein. Und das ist ja auch schon ein großes Schlagwort bei Apple. Aber das wird immer mehr an Bedeutung gewinnen. Und das ist auch ganz gut so. Ja.
Gut. Ja, vor allem auch, wenn du mal überlegst, das Thema Antennendesign, was ja gerade auch bei Bluetooth, WLAN und ja auch, wo sie ja auch dran arbeiten, ist ja der eigene, Mobilfunk.
5G-Modem.
Genau, da sind sie ja auch dran am Arbeiten. Du kannst da ja auch vom Antennendesign her und von der Technik, die du brauchst, um den Empfang sicherzustellen, auch nochmal anders dran arbeiten, wenn du halt auch am Chip-Design schon oder ein eigenes Chip-Design machst.
Ja, klar. Die Anpassung auf die jeweiligen kooperierenden Chips ist natürlich viel einfacher und viel optimaler, als wenn ich da jetzt auf Zuliefererprodukte angewiesen bin. Das ist ganz klar. Ja, das stimmt. Ja, gut. Und es entstehen natürlich auch wieder neue Arbeitsplätze. Das muss man dazu sagen. In dem Entwicklungslabor, laut dem Bericht von Bloomberg, da haben sich etwas gröber gefasst, werden einige Dutzend Mitarbeiter eingestellt. Ja, gut, das kann viel sein. Es kann aber auch etwas weniger sein, je nachdem. Ja. Gut. Und dann lass uns nochmal kurz in die Elektromobilindustrie abwandern. Ist jetzt ja nicht unbedingt unser Kernthema, aber ich habe es trotzdem mal mit reingenommen, weil mich die Überschrift interessiert hat und auch generell das Thema interessiert. Es ist ja so, dass es im Elektromobilbereich keine klassischen Kombis gibt. Es gibt SUVs, es gibt so Crossover-Geschichten, also das Model Y, das ist ja so eine Mischung aus, was es auch immer sein mag, ein bisschen SUV, ein bisschen Van, das ist so ein Mischmasch, sage ich jetzt mal. Also das Model Y kommt eigentlich als Volumenfahrzeug dem Kombi am nächsten, nach meiner Meinung. Und alles andere ist kein klassischer
Volumen Kombi. In Bezug auf Lade oder Zuladung
und Raum. Fabrikation, also Umsätze, Fahrzeugproduktion.
Fahrzeug. Ah, okay.
Ich würde das Model Y schon als Volumenfahrzeug einordnen. Da läuft ja
einiges. Für Tesla bestimmt, ja. Den sieht man auch relativ häufig jetzt mal auf den Straßen, ja.
Ja.
Okay.
Und jetzt gab es einen Bericht, dass BMW angeblich einen voll elektrischen 5er Touring plant. Touring ist der Begriff für Kombi bei BMW, das nur zur Erklärung. Und der soll letztendlich basistechnisch auf den kommenden 5er Elektro-BMW setzen. Also nur die Karosserie verändert sich. Also es liegt ja dann auch nahe, wenn man sowieso einen 5er BMW voll elektrisch rausbringt, dass dann ja auch der Touring kommen wird. Da ist ja der Umbau oder die Umgestaltung ganz einfach. Da muss man ja nur die Karosserie ändern. Und ich denke, da erreichen sie endlich, oder es ist laut eigenen, oder nicht laut eigenen Aussagen, sondern laut Aussagen des Berichtes, ist es dann das erste Volumenmodell, Volumen wieder auf die Masse bezogen, im Kombibereich. Obwohl ich da eigentlich so ein bisschen zwiegespalten bin, weil es gab ja eine Nachricht vor ein paar Monaten, dass der Brand MG5, und es hat jetzt nichts mit der Marke MG zu tun letztendlich, sondern es ist ein asiatischer Hersteller, Anfang 2020 mit dem ersten E-Kombi kommen möchte. Und ob das nicht auch von den Stückzahlen ein Volumenhersteller ist, das müsste man mal sehen. Ne?
Ja, das ist ja so die Diskussion. Ja, es ist auch die Frage, mit welchen Mengen kommen sie nach Deutschland? Mhm. Vor allem, wie wird die Marke akzeptiert? Weil unter dem Begriff MG stellt man sich ja eigentlich auch unsere englischen Kollegen direkt vor.
Ja, meine ich ja.
Und das ist halt die Frage, wie das halt dann noch am Markt ankommt. Weil das war auch so mein erster Gedanke. Ich wusste gar nicht, dass die so breit aufgestellt sind, bereits im Hybrid- und E-Markt. Ja, bis man sich das dann mal genauer anguckt und sieht, was dann wirklich dahinter steckt, hinter der Marke. Wobei, ich habe mir mal das Fahrzeug jetzt, nachdem du das ja hier erwähnt hattest, auch mal angeguckt und auch mal angeguckt, was sie sonst noch so im Portfolio haben. Und hattest du diesen Marvel mal angeguckt?
Nee, habe ich nicht, nee.
Dann guck dir den mal an, gerade von der Innenausstattung, weil ich musste da auch direkt an meine Frau denken, weil die haben da in der Mitte auch so ein Riesendisplay. Mhm. Was halt natürlich stark an Tesla zum Beispiel erinnert und wo ich dann auch direkt gesagt habe, das ist genau das Richtige für meine Frau. Ja, die würde sich so freuen über so ein riesen Display in der Mitte, wo sie alles per Touch machen muss. Das wäre so gar nicht ihrs, ja. Aber ansonsten, Kombi ist nach wie vor, bin ich der Meinung, so ein Segment, ja, was bis jetzt sträflich vernachlässigt wurde, was Elektromobilität betrifft. Klar, die Verkäufe Kombi sind gerade gegenüber vom SUV die letzten Jahre ja eingebrochen. SUV ist halt einfach nach wie vor noch das Segment, ja, gerade in Deutschland. Aber trotzdem, ja, wir haben uns auch überlegt, ob vielleicht ein Kombi für uns nicht besser wäre oder die bessere Alternative wäre. Von daher, wie gesagt, es gibt halt außer im Hybridbereich, ja, was hast du dann da als Kombi?
Ja, das ist das Problem. Ja, dann gibt es diese Shooting-Brake-Geschichten, aber die gibt es nach meiner Meinung auch nicht komplett als Elektrofahrzeug. Doch, glaube Mercedes hat ein Shooting-Brake komplett elektrisch auf dem Markt. Aber das sind ja auch keine.
Ach so, der CLA. Gibt's den CLA rein elektrisch? EQs, jetzt fängt's ja mit den EQs wieder an.
Ich bin jetzt nicht so kapitelfest, was das komplette Mercedes-Portfolio
betrifft. Da hatten wir letztes Mal schon mit EQS und EQC das Problem, ja.
Ja.
Gibt's irgendwas in der Richtung rein elektrisch? Das ist jetzt
eine gute Also einen rein rassigen Kombi gibt es nach meiner Meinung auf dem Markt noch nicht. Und ein Shooting Brake würde ich jetzt nicht als Kombi bezeichnen. Das ist ja so eine Mischung aus.
Ja, ja.
Weil das ist ja sehr stark abfallend vom Design hinten oder vom Fahrzeugdesign. Das ist kein rein rassiger Kombi. Ja. Naja, gut. Schauen wir mal. Anzumerken ist noch, dass dieser MG5 relativ günstig werden soll, in Anführungsstrichen. Der liegt dann um die plus minus 30.000 Euro in der Grundausstattung, was natürlich für ein voll elektrisches Fahrzeug im Kombibereich schon mal eine Ansage ist. Ich gehe mal nicht davon aus, dass der 5er Touring nur ansatzweise in diesem Preisbereich zu haben ist oder in diesem Preisbereich unterwegs ist. Gerade so die 5er-Klasse, die ist preislich doch ganz anders aufgestellt. Was mich auch wundert, dass sie denn direkt mit dem 5er anfangen, wäre es nicht sinnvoller gewesen, im 3er-Bereich erstmal was rauszubringen, kombitechnisch. Ja. Das sind immer so diese Oberklassenfahrzeuge oder untere Oberklasse-Geräte, die da rausgebracht werden. Naja, gut, das muss BMW selbst wissen.
Ja. Ja, aber ich habe gerade mal geguckt auf der EQ-Seite von Mercedes. Also da hast du den EQA, den EQB, den EQC.
Okay.
Den EQS, den du das letzte Mal erwähnt hast. Mhm. Und genau den EQV, den da auf Basis von Vito.
Ja. Na gut, das ist dann schon wieder ein
Van.
Das ist ja schon wieder ein großes
Fahrzeug. Deswegen die A-Klasse, ist die Frage, ist das dann wieder mehr der, alle die A-Klasse oder der, ist es auf der Basis vom G oder vom GLA? Nee, ich denke eher nicht. Ne? Müssen wir sich mal reinlesen.
Ja.
Aber ja, das Einzige, was vielleicht da, na okay, der EQC ist ja eigentlich auch nicht so der Kombi, ja. Das ist ja auch wieder ein anderes Auto. Nee. Hm.
Naja, gut. Somit ist, denke ich, BMW recht weit vorne dabei.
Ja, aber es macht Sinn, wenn du da eh den Fünfer auf der neuen E-Plattform bringst, machst du dann halt den Kombi da noch mit. Ja. Der wird sich wahrscheinlich gerade im Geschäftsumfeld verkaufen wie geschnitten Brot.
Ja, das kann durchaus möglich sein.
Ja, das ist ja da nach wie vor, der Kombi ist ja da immer noch sehr, sehr begehrtes Modell. Mhm. Gerade BMW hat da ja auch noch einen guten Marktanteil. Und wie gesagt, wenn sie dann wirklich mit einem, oder in großen Stück, relativ großen Stückzahlen mit einer E-Version kommen, dürfte der sich gerade in dem Geschäftsumfeld auch nochmal sehr gut verkaufen.
Davon ist auszugehen, ja.
Ja. Was ich gesehen hatte bei dem MG oder MG5, den du da angesprochen hattest, das ist ja so ein Ding, was wahrscheinlich dir ganz gut gefallen hat. Ich weiß nicht, wie weit du dich mit dem Auto mal beschäftigt hast, weil der bietet ja auch die Funktion an, als Powerbank seine Batterie zur Verfügung zu stellen. Du kannst da dann über den Ladestecker quasi andere Elektrogeräte noch aufladen. Du kriegst dann ein Adapterkabel für und die hatten im Beispiel halt so E-Scooter, die sie dann übers Auto aufgeladen haben, wenn du unterwegs bist. Mhm. Ist eigentlich auch eine nette Funktion. Hatten wir ja auch schon bei dem Ford, glaube ich, bei dem F mal drüber gesprochen, dass die ja auch die Möglichkeit bieten, Elektrogeräte dann direkt nochmal am Fahrzeug aufzuladen. Und dass der mich würde mal dann interessieren, wie viel Kapazität die Batterie letztendlich wirklich hat und wie lange sie dann durchhält.
Ja.
Weil der Ford hat ja nochmal eine ganz andere Voraussetzung als jetzt der MG5.
Ja, ja gut, die sind ja beide in ganz anderen Preisbereichen unterwegs. Ne? Das muss man fairerweise dazu sagen.
Ja. Ja. Und wahrscheinlich alleine auch schon, was die Kapazität der Batterie betrifft. Ja,
ja klar.
Aber ich fand auf jeden Fall die Idee nicht schlecht. Und ich denke mal, das ist eh so ein Ding, was wahrscheinlich irgendwann Standard sein wird.
Mhm.
Weil wenn du deine Batterie schon mal dabei hast, ja, warum sollst du nur ein Handy laden können?
Der Cybertruck bietet ja auch an das Quad, was man hinten drauf laden kann, was ja auch angeboten wird von Tesla, auch dementsprechend aufzuladen, über die Bordbatterie sozusagen.
Ne? Ja.
Das nur so am Rande. Da hat man es ja auch recht früh gesehen, dass diese Onboard-Ladetechnologie auch für andere Elektrofahrzeuge gedacht ist. Und das haben dann halt andere mehr oder weniger adaptiert, diese Idee. Ja. Obwohl jetzt der Cybertruck wohl noch etwas modifiziert werden soll von den technologischen Grundausstattungen sozusagen. Ich habe da nur so einen Bericht quer gelesen, dass sie sich jetzt technisch so ein bisschen an den Rivian orientiert haben. Rivian ist ja auch ein E-Pickup, den es dementsprechend in den Staaten gibt. Nach meiner Meinung auch der schönere Pickup, weil das so an das klassische Pickup-Design erinnert.
Ja, der Cybertruck polarisiert da schon sehr stark.
Ja, und,
also mein Fall ist es auch nicht.
Ja. Und dass der jetzt noch ein bisschen technologisch überarbeitet werden soll, der Cybertruck. Letztendlich orientiert er sich nur an die Dinge, die auch Rivian schon längst anbietet.
Ja, und in ein, zwei Testberichten, die ich zu dem Gerät, zu dem Fahrzeug gelesen habe, hat er eigentlich einen ganz guten Eindruck gemacht, ja.
Der Rivian. Ja, ja. Ist auch ein schönes Fahrzeug. Also vom Design her gefällt er mir sehr, sehr gut. Ja. Tja, gut. Ist ja leider noch nicht in Europa verfügbar oder ja, in Deutschland.
Mhm.
Tja, dann gab es ein Gerücht, was bei mir wieder Hoffnungen geweckt hat. Und Der Leaker Dylan Dict hat sich geäußert zum Thema bezahlbare Apple Displays. Und da soll Apple angeblich dran arbeiten. Er hat wohl schon Prototypen gesehen oder er hat auch angeblich schon Näheres erfahren zu den Geräten. Allerdings waren es noch keine gelabelten Produkte, sondern es waren nur relativ schlichte Gehäuse. Und ob das auch dann die finalen Monitorgehäuse sein werden, ist dann auch fraglich. Aber er geht fest davon aus, dass Apple das Displayportfolio drastisch erweitern wird und dass es dann auch demnächst, was demnächst heißen mag, das ist eine andere Geschichte, Apple Displays zu kaufen gibt. Außerhalb der Pro Display XDR-Geschichte. Und zwar in drei Größen. 24 Zoll, 27 Zoll und 32 Zoll. Und das 24 Zoll Gerät soll im Endeffekt identisch sein von der Display-Technologie wie der iMac M1. Also soll letztendlich 1:1 das Display vom iMac bekommen. Ich sage ja immer wieder, 24 Zoll ist in meinen Augen kein zeitgemäßes Display mehr. Und das wundert mich sehr, dass Apple noch an einem externen Display arbeitet, also was 24 Zoll haben soll. Also das war der einzige Punkt, der mich an diesem Gerücht so ein bisschen, der mich so ein bisschen stutzig gestimmt hat. Hätte er gesagt 27 und 32 Zoll, hätte ich gesagt, okay, ist realistisch. Aber diese 24 Zoll Variante, ob Apple wirklich noch ein Display in 24 Zoll rausbringen wird, das bezweifle ich ganz stark. Das ist so ein Punkt, der mich wundert. Obwohl letztendlich der Aufwand ja recht gering ist, weil die Displays kaufen sie eh ein und werden eh produziert für den iMac M1. Daher liegt es ja eigentlich auch auf der Hand. Na gut, dann schmeißen wir ein externes Display raus, machen noch ein Gehäuse drumherum, ein simples Gehäuse und dann ist der Drops gelutscht. So kann man es natürlich auch argumentieren. Ne? Naja. Gut, und die 27 Zoll und 32 Zoll Modelle sollen dann mit Mini-LED ausgestattet werden, 120 Hertz Display und das Top-Modell der 32 Zoll soll dann mit einem speziellen Chip ausgestattet werden. Und ja, das sind so die groben Eckdaten, die er rausgehauen hat. Wobei es ja diese Chip-Gerüchte ja schon auch in der Vergangenheit gab, dass da noch ein Beschleuniger-Chip rein soll, etc. pp. Also diese Gerüchte hatten wir ja auch schon in der Vergangenheit und wurden jetzt hier nochmal neu aufgegriffen. Und wenn sich diese Gerüchte wirklich so bewahrheiten, bin ich auch der Meinung, dass über kurz oder lang das Pro Display XDR in dieser Form verschwinden wird. Weil das Pro Display XDR hat keine 120 Hertz on board und wenn die Dinger 120 Hertz bekommen und sich nicht grob vom Pro Display XDR unterscheiden, dann sehe ich keine Daseinsberechtigung mehr für das Pro Display XDR. Jedenfalls nicht in dieser Preisrichtung. Ja, das ist meine Meinung dazu.
Ja, okay, wenn die Displays qualitativ das bieten, was das Pro kann.
Ja, das ist die Frage. Wie sieht es denn aus?
Mit dem, ja.
Aber
weil du, ja bitte?
Diese Gerüchte, die gab es ja immer und immer wieder.
Und regelmäßig, ja.
Regelmäßig. Und ich denke, das spiegelt aber auch die Sehnsucht gewisser Apple-Kunden wieder, dass sie unbedingt ein bezahlbares Original-Apple-Display haben wollen. Oder vielleicht ist es ja auch nur meine Sehnsucht, die ich ja immer wieder spiegle und immer wieder gebe. Kann natürlich auch sein.
Ja, okay, bezahlbar ist natürlich immer die Frage, günstiger als halt das einzige von Apple angebotene Display im Moment. Ja, du wirst da keine billigen Preise kriegen, auch beim 24 Zoll Bildschirm nicht. Wobei 24, ja, habe ich ja damals schon, als sie den neuen iMac vorgestellt hatten, gerätselt, warum 24 Zoll. Die Nachfrage ist anscheinend da nach der Displaygröße, ja, dass sie dann vielleicht das auch nochmal als Standalone-Display bringen. Okay. Wäre jetzt keine Größe für mich. Hm. Ich würde mir auch schon beim 27er überlegen, ob das vielleicht nicht Sinn macht, dann sogar, wie gesagt, 30 oder 32 zu kaufen. Aber ist natürlich immer die Frage vom Anwendungsfall und von dem Platz, den du halt zu Hause hast. Wenn einer mit zwei Monitoren gerne arbeitet und zwei 24er sich hinstellen will, ja, von mir aus gerne. Ist ja auch die Frage, welche Auflösung dann 27 und 32 hätten im Vergleich zum 24er. Ja, muss man mal abwarten, was Apple da bringt. Ich würde mal, nee, der aktuelle 27 iMac.
Der aktuelle ist ein 5K.
5K. 5K? Okay. Mhm. Ja, ist ja die Frage, käme 5K oder 6K? Was würden sie aus dem 32er machen? Vor allem, wenn halt da die Rede ist von einem Chip drin, würden sie da eventuell sogar auf 8K gehen? Ja, ist ja die Frage. Und dann halt über den Chip halt das Problem dieser Ein-Kabel-Lösung dann halt realisieren. Muss man mal abwarten, aber 8K ist ja auch schon wieder obwohl die aktuelle Hardware kann's, ja.
Ja, ich könnte mir halt wirklich vorstellen, wenn dieser 32 Zoll kommen wird, dass sie das Pro Display XDR damit ablösen. Ja, die Frage ist ja, was meint er mit demnächst? Demnächst heißt ja für mich nächste Woche, ist aber unutopisch. Demnächst heißt wahrscheinlich für ihn im nächsten Jahr irgendwann. Ne? Das ist, denke ich, realistischer. Ne? Und die Frage ist, bringen Sie dann alle Modelle gleichzeitig raus? Das ist ja die nächste Frage. Wo fangen Sie mit an? Oder bringen Sie komplett die Produktlinie komplett mit allen drei Größen raus? Ne? Wobei ich immer noch ein Fragezeichen an das 24 Zoll Gerät dranhänge. Das ist in meinen Augen nicht mehr zeitgemäß oder nur in ganz wenigen Bereichen interessant. Ja.
Das hätte ich bei dem 24 iMac auch schon gedacht. Aber es muss ja anscheinend ein Markt da sein. Und wenn Sie davon ausgehen, dass es halt der Edu oder der Thekenbereich ist, ja.
Ja, der klassische Counterbereich, Hotelrezeption, Arztpraxen etc., ganz klar. Da ist das Gerät, denke ich, zu Hause, keine Frage. Und vielleicht auch der Bereich Homeoffice, Gelegenheitsnutzer, Familien-Mac etc., da mag das Ding auch dementsprechend eine Rolle spielen. Ja,
ja. Und 27, wenn wirklich der nächste iMac oder der große iMac auch wieder 27 sein sollte, bietet sich das ja auch an. Dann ist halt nur die Frage, wo soll das 32er herkommen? Beziehungsweise wäre das 32er wieder was sie vielleicht zusammen mit dem neuen Mac Pro
möglich,
eventuell möglich präsentieren oder anbieten wollen. Wäre es dann wirklich vielleicht sogar schon ein 8K-Display für den Mac Pro? Ja. Und würde es dann wirklich eventuell das XDR ablösen? Ja. Weil wenn du zum Mac Pro ein 32er vorstellen würdest mit der technischen Ausstattung und eventuell 8K, wo willst du dann halt das XDR noch positionieren?
Ja, vor allen Dingen für
oder
den Preis.
Oder ist das wirklich dann, oder bleibt das wirklich so ein High-End-Proof-Bildschirm, was das 32er vielleicht dann nicht kann? Oder nicht in der Art und Weise vielleicht machen könnte?
Da musst du schon, ich glaube aber, dann sind die Unterschiede so gering, dass es schwierig ist, dieses Pro Display XDR zu rechtfertigen.
Ja. Außer halt für die Nische, wo es halt wahrscheinlich dann aktuell positioniert ist, ja. Vorausgesetzt, das 32er könnte das halt nicht abbilden.
Ja, klar. Also wenn sie es im Programm lassen, dann müssen sie eine Differenzierung schaffen, auf jeden Fall, weil sonst wäre es unsinnig. Genau. Ja, ich bin gespannt. Und machen wir uns nichts vor, wie du es eben schon sagtest, 32 Zoll, auch wenn es wahrscheinlich etwas günstiger werden wird, zum Pro Display XDR, so viel günstiger wird es wahrscheinlich auch nicht werden. Also ich gehe mal davon aus, locker bei $3,000. Locker. Das ist meine Vermutung. Und der 27er so bei $2,000. Ja, und der 24er vielleicht bei 1500. Naja, 1500 kostet, ist zu hoch gegriffen, ein bisschen tiefer.
Also wenn es das iMac-Display wäre
er muss ja ein bisschen günstiger sein als der iMac. Also ich vermute mal, denn der 24er vielleicht bei 999. Das ist denn meine Vermutung. Ja,
Aber auch egal. Da würden es wahrscheinlich 8,99 auch tun, aber naja.
Naja, da würden es auch 6,99 tun, wenn man sich vergleichbare 24 Zöller von Third-Party-Anbietern anschaut. Ne? Aber das ist ja nicht der Apple-Weg. Gut. Ja, jetzt haben wir die Hauptthemen, denke ich, durch, oder?
Das ist eine kleine Sache noch, außer ich hätte die eben schon angesprochen und schon wieder vergessen. Pixelmator fürs iPhone? Hatten wir noch nicht, gell?
Was? Bitte, ich habe es akustisch nicht.
Pixelmator fürs iPhone?
Nee, er hat es noch nicht erzählt.
Kam jetzt die Tage gerade die Ankündigung, dass sie die iPad-Version ist jetzt eine Universal-App, funktioniert auch mit Anpassungen entsprechend auf dem iPhone. Alle Funktionen sind anscheinend noch nicht in der iPhone-Version enthalten, sollen aber nach und nach noch kommen. Das Schöne ist, dadurch, dass es eine Universal-App ist und man, also wenn man die iPad-Version schon hat, kann man sich die iPhone-Version kostenlos laden. Ist ja auch schon mal eine sehr nette Geste. Und die ersten Berichte sind sehr positiv. Mhm. Weil ich mir auch schlecht vorstellen konnte, wie sie das halt vom iPad dann runterskaliert haben aufs iPhone. Soll aber ganz gut funktionieren. Und vor allem halt vom Funktions- und Leistungsumfang. Ja, mein Gott, wir kennen ja Pixelmator. Das dann natürlich auf dem iPhone, nice, ja. Von daher wäre das eventuell auch mal wieder ein Blick wert. Vor allem, wenn man mal im Angebot sich vielleicht die iPad-Version so auf Verdacht mal geshoppt hat, wenn man damit überlegt hat, sich mal ein neues iPad zu kaufen oder vielleicht auch da mit einer Anschaffung von einem Pro geliebäugelt hat und hat gedacht, okay, dann shoppe ich mir vielleicht jetzt im Angebot schon mal Pixelmator, könnte man sich jetzt auf jeden Fall auf seinem iPhone auch mal angucken. Mhm.
Ja, Pixelmator fürs iPhone. Warum nicht? Ich nutze es ja nur am Mac, das ist die einzige Plattform, wo ich das Tool nutze und das schon seit Jahren und für das, was ich mache, ist es vollkommen ausreichend. Und wenn ich Bildbearbeitung am iPhone
ausreichend
mache, nehme ich Snapseed. Da, aber vielleicht bin ich ein Gewohnheitstier. Das ist so mein.
Kostet nichts und ist gut, ja.
Es ist relativ gut, also für das, was ich benötige am iPhone.
Ja.
Ne? Das muss man.
Ich habe Snapseed bei mir auch im Einsatz ab und zu mal, je nachdem, wenn ich mal eine Funktion brauche, die ich halt mit Standardmitteln oder mit der Foto-App halt nicht machen kann, dann wird das in Snapseed gemacht. Und für den Preis.
Eben. Und für das, was ich benötige. Ne? Das
kannst du echt nicht meckern.
Muss man dazu sagen, ja.
Ja, kannst du echt nicht meckern, ja.
Ja.
Ja. Genau. Aber Pixelmator ist ja nach wie vor gerade auf dem Mac.
Super Tool.
Eigentlich
super.
Und vor allem, wenn man mal guckt, was die in den letzten Jahren da an Entwicklung reingesteckt haben und welche neuen Funktionen jedes Update da mit sich bringt, ist schon nach wie vor eins der Apps, ja.
Mhm. Gut, gut. Ja, aber ich würde sagen, lass uns mal in die Gadget-Ecke gehen.
Okay.
Jawohl. Das ist ein sehr interessantes Produkt, muss ich sagen. Und das ist für mich so ein bisschen die Produktüberraschung meine persönliche Produktüberraschung für dieses Jahr in dieser Kategorie. Ich möchte das jetzt nicht globalisieren und das über alle meine Gadget-Kategorien sagen oder dieses Produkt über alle Gadget-Kategorien stellen, aber in der Kopfhörer-Kategorie ist dieses Produkt für mich eine kleine Überraschung. Am Anfang war ich so ein bisschen skeptisch, und habe diese Marketing-Aussagen nicht komplett unterschreiben können, also rein aus der Theorie heraus. Und in der Praxis muss ich sagen, dass ich diese Aussagen jetzt mehr oder weniger unterschreiben kann. Es geht nämlich um einen Kopfhörer von JBL. Das Ding nennt sich JBL Tour One. Und mit diesem Kopfhörer möchte JBL einen ganz neuen Kundenkreis adressieren. Das ist auch ihre eigene Aussage. Sie möchten mehr oder weniger den Business-Kunden ansprechen und legen da zwei große Punkte als Messlatte voraus. Einmal den Punkt ANC Kommunikation und ANC Konsumieren von Akustik, also Musik und Sprache etc. Also diese beiden Punkte sind für diesen Kopfhörer wohl die Messlatte, die JBL voraussetzt, oder das sind die zwei Fokuspunkte, die JBL dort anspricht oder auch damit möchten JBL die Zielgruppe ansprechen. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, die Verarbeitungsqualität. Die ist zwar bei JBL durchweg solide und auch die anderen Kopfhörer, die ich getestet habe, haben eine solide Verarbeitungsqualität, aber mit dem JBL Tour One hat JBL nochmal eine deutliche Schippe oben drauf gelegt. Also sie sind von solide auf hochwertig gekommen, in meinen Augen, oder das, was ich für hochwertig ansehe oder als hochwertig empfinde, muss ich sagen, da ist einiges passiert. Das hat mich doch sehr gut angesprochen, das Produkt. Und auch vom Design sind sie jetzt nicht mehr so polarisierend bei dem Modell. Macht auch wenig Sinn, wenn man den Businesskunden ansprechen will. Das Ding ist relativ dezent gehalten. Wir haben eine mattschwarze Ohrmuschel, also das Gehäuse ist mattschwarz, also die beiden Ohrmuscheln, und haben auch einen mattschwarzen Edelstahlbügel. Der Bügel ist allerdings verkleidet mit mattschwarzen Kunstleder. Und es sind so ein paar glänzende schwarze Elemente eingebaut, die aber sehr, sehr dezent sind und auch letztendlich im Gesamten ein sehr dezentes Design widerspiegeln. Also das ist jetzt nicht übertrieben. Also diese Glanzelemente sind jetzt nicht übertrieben verarbeitet und eingebaut. Der Verstellbereich ist sehr groß gewählt. Also man hat da wirklich eine sehr große Verstellmöglichkeit. Also von einer kleinen Kopfgröße bis zu einer sehr großen Kopfgröße hat man da also wirklich sehr viele Möglichkeiten, das Ganze anzupassen und einzustellen. Und das Ganze ist auch sehr, sehr wertig. Also diese Einrastfunktion hat einen sehr vertrauenserweckenden Mechanismus. Und das ist, wie gesagt, ein Metallbügel. Und das rastet auch sehr, sehr gut ein und bleibt auch sehr vernünftig in der Position und verstellt sich nicht von alleine. Es gibt durchaus Kopfhörer, wo man während der Zeit, wenn man die Dinger länger benutzt oder trägt, auch ab und zu mal sich diese Einrastpunkte lösen. Das ist hier, denke ich, auch auf lange Zeit nicht der Fall. Das rastet einfach sehr solide ein und ist dennoch sehr gut und leicht und einfach zu verstellen. Also ein sehr vertrauenserweckender Qualitätseindruck, den ich hier gewinnen konnte. Und wie gesagt, das Ding ist auch sehr gut gepolstert und lässt sich auch sehr angenehm tragen. Und dieser Anpressdruck ist auch sehr gut ausbalanciert. In der Vergangenheit habe ich immer wieder gemerkt, dass einige Hersteller entweder einen sehr laschen Anpressdruck haben oder einen sehr festen Anpressdruck. Und hier hat JBL eine sehr gute Balance getroffen. Das Ding sitzt wirklich sehr, sehr angenehm, trägt auch dazu und auch letztendlich tragen die Ohrpolster dazu bei, dass das Ding einfach bequem sitzt und auch die Polsterung am Kopfhörerbügel, die ist auch sehr gut gewählt und nicht zu groß und nicht zu dünn gewählt. Also das passt alles optimal. Also der Tragekomfort ist wirklich herausragend im Vergleich zu den Kopfhörern, die ich bisher getestet habe. Ja, dann kommt dazu, dass das Ding eine Transporttasche hat. Das ist genauso schlicht und minimalistisch vom Design wie der Kopfhörer und dementsprechend vernünftig angepasst. Gut verarbeitet, ein sehr gut funktionierender Reißverschluss und man hat alle nötigen Zubehörprodukte, die mitgeliefert werden, auch innerhalb der Transporttasche untergebracht, was auch, denke ich, wichtig ist. Also man hat alles in einer kleinen Tasche und ein kleiner Alltagshelfer ist, dass im Inneren der Transporttasche ein Piktogramm eingedruckt ist oder aufgedruckt ist, wie man den Kopfhörer einzulegen hat. Und das klingt jetzt ein bisschen banal, aber ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil der Kopfhörer ist zusammenklappbar. Und manchmal weiß man gar nicht, ja, wie muss ich denn jetzt auf die Schnelle den Kopfhörer zusammenklappen, um ihn in die Tasche zu legen? Wie ist denn jetzt diese Falttechnik? Und dadurch, dass dieses Piktogramm auf dem Boden aufgedruckt ist, sehe ich sofort, ah ja, das muss ich so einklappen und das muss ich so drehen, um den Kopfhörer vernünftig in der Tasche unterbringen zu können. Und das ist ein wirklicher Alltagshelfer, gerade wenn das Ding neu ist und man mit dem Klappmechanismus noch nicht so vertraut ist, ist dieses Piktogramm wirklich, wirklich sehr hilfreich. kommen wir zu den grundsätzlichen technischen Dingen. Das Ding unterstützt Bluetooth 5.0. Wir haben ein adaptives Noise Cancelling on Board. Wir haben 4 Mikrofone verarbeitet. Und adaptives Noise Cancelling heißt letztendlich, dass er die Umgebung und die Geräusche in Echtzeit analysiert und dementsprechend das Noise Cancelling anpasst. Und das klappt auch hervorragend und ist nach meiner Meinung in dieser Preisklasse fast schon zu gut, in Anführungsstrichen. Ich habe jetzt einen Referenzlautkopfhörer, den ich immer wieder teste oder gegenteste. Das ist der Bose QC35. Ich weiß, es gibt mittlerweile auch einen Nachfolger vom QC35, aber ich weiß auch, dass sehr, sehr viele Hörer und Kunden unterwegs sind, die mit dem QC35 arbeiten oder den als Kopfhörer haben. Und deswegen nehme ich ihn als Referenzwert. Und ich bin der Meinung, dass dieser Kopfhörer dem QC35, was das ANC oder was das ANC betrifft, durchaus das Wasser reichen kann. Und das ist schon sehr, sehr ordentlich, weil das ist eigentlich so fast schon ein Standard im ANC-Bereich, der Bose QC35. Ja, kommen wir zu den Akkulaufzeiten. 50 Stunden ohne aktiviertes ANC. Das habe ich so auch erreicht. Und das sind auch die Werte, wie gesagt, die angegeben worden sind, 50 Stunden, und die habe ich auch erreicht. Und 25 Stunden mit aktivierten ANC, und da muss ich sagen, da bin ich nicht ganz dran gekommen. Da bin ich auf 23 Stunden gekommen. Also die Werte habe ich jetzt nicht komplett erreicht, aber das ist auch durchaus normal. Es kommt auch immer darauf an, in welcher Lautstärke man unterwegs ist. Wie gesagt, da komme ich auf 23 Stunden. Das Ding braucht 2 Stunden, um komplett wieder auf 100% zu sein, also um das Ding hundertprozentig wieder aufgeladen zu haben, und 15 Minuten, um wieder 4 Stunden das Ding betreiben zu können. Das ist ein vernünftiger Wert. Aufgeladen wird das Ganze über USB-C. Pluspunkt. Sollte man auch heutzutage haben. Also man sollte eigentlich keine Geräte mehr kaufen, die nicht über USB-C aufgeladen werden. Ja, es wird auch ein 3,5 mm Klinkenkabel mitgeliefert. Man kann das Ding, wie gesagt, auch ohne Bluetooth betreiben, und ein ganz großer Pluspunkt: ANC funktioniert auch ohne Bluetooth. Also ich kann ANC auch mit dem Kabel betreiben. Das können auch nicht durchgehend alle Kopfhörer mit ANC am Markt. Also ein ganz wichtiger Pluspunkt in meinen Augen oder in meinen Ohren in dem Fall. Also das ist ein schöner Punkt. Anzumerken ist noch, dass das Kabel eine etwas bessere Qualität haben könnte, was mitgeliefert wird. Das ist ein sehr simples und dünnes 3,5 mm Klinkenkabel. Das sprengt so ein bisschen den Komplettqualitätseindruck von dem Produkt, weil alles andere ist auf einem sehr hohen Niveau, und das Kabel ist ein bisschen simpel und ein bisschen und macht einen kleinen minderwertigen Eindruck. Da hätte ich mir etwas mehr gewünscht. Ja, das ist noch ein kleines Manko in meinen Augen. Ja, kommen wir zum nächsten Manko. In dieser Preisklasse ist es eigentlich mittlerweile obligatorisch, dass man die Ohrpolster relativ leicht oder ganz leicht austauschen kann. Sprich, entweder mit magnetischer Halterung, wie es zum Beispiel bei den AirPods Max der Fall ist, oder über einen Clipverschluss. Das ist hier so nicht vorgesehen. Und in meinen Augen ist dieser Kopfhörer eigentlich für den Langzeiteinsatz gedacht oder hat eine gewisse Haltbarkeit. Und da hätte man eigentlich abnehmbare Ohrpolster verbauen können oder das vorsehen können, weil das auch über lange Sicht gesehen ein Verschleißprodukt ist. Das ist auch noch ein kleiner Kritikpunkt. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Nachhaltigkeit gewünscht, dass man da die Ohrpolster ganz simpel austauschen kann. Ich denke, es wird irgendwie möglich sein, aber naja, Ersatzteile waren ja noch nie so die Stärke von JBL. Das ist wirklich ein Minuspunkt, der sich hier durchzieht. Ja, also wie gesagt, das Kabel und die nicht austauschbaren Ohrpolster sind nach meiner Meinung ein Kritikpunkt, ist aber auch immer ein sehr subjektives Empfinden. So, fassen wir nochmal die Pluspunkte zusammen. Wir haben eine extrem hohe, sehr hochwertige Verarbeitung. Wir haben eine extrem gute Sprachqualität. Also gerade wenn man jetzt viel telefoniert oder viel Videokonferenzen macht, ist das Ding extrem gut. Wir haben ein Noise Cancelling, was auf dem Niveau von einem QC35 ist. Und den Klang möchte ich jetzt ja ganz kurz beschreiben. Wir haben ein sehr homogenes Klangbild, dynamisch und kraftvoll. Das ist so, denke ich, das sind so die Adjektive, die ich dem Klangbild zuschreiben kann. Ja, ich möchte jetzt hier nicht noch 10 Minuten länger über das Produkt sprechen, aber ich denke, das sagt sehr viel darüber aus. Und sie haben es auch mit den Bässen nicht übertrieben, was sie ja durchaus bei den anderen Produkten ab und zu mal getan haben. Und da sieht man auch, dass sie sich wirklich über die adressierte Zielgruppe sehr viel Gedanken gemacht haben. Ja. Ja. Alles in allem ein empfehlenswertes Produkt. Der empfohlene VK liegt bei 299 Euro. Straßenpreis ist derzeit so bei 233, 239 Euro und auch relativ vernünftig, glaube ich, derzeit am Markt verfügbar. Und für den Preis und für das, was geboten wird, für mich die JBL Kopfhörerüberraschung des Jahres, muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay, gut. Klingt gut, ja.
Ja, und es ist auch sehr leicht. Das Ding ist auch vergleichbar sehr leicht. Also da der ist gefühlt die Hälfte leichter als der QC35. Ich habe es jetzt leider nicht ausgewogen. Also ist wirklich ein Leichtgewicht. Und dadurch, dass er auch so gut gepolstert ist, ein wirklich angenehmes Tragegefühl, muss ich sagen. Gut. Aber jetzt haben wir schon wieder sehr lange über das Ding gesprochen. Ich wollte es eigentlich kürzer machen, aber tja, es gibt halt Dinge, die müssen gesagt werden. Ja.
Jo.
Gut. Dann sind wir doch am Ende von unserem exorbitant langen Dokument angekommen.
Ja, haha, genau. vor allem so lange. Ja, da bleibt eigentlich nur eins zu wünschen, und zwar ein frohes Fest. Wir hören uns wahrscheinlich nach Weihnachten wieder.
Das stimmt, ja.
Von daher, wie gesagt, fröhliche Weihnachten, genießt die Zeit. Ich hoffe, der eine oder andere hat auch noch ein paar Tage frei, jetzt vielleicht über Weihnachten, zwischen den Jahren, keine Ahnung, je nachdem, ich würde es euch wünschen, ja, wie gesagt, genießt die Zeit, nutzt die Zeit, ja, je nachdem, was ihr geplant habt, mit Familie, ohne Familie, mit Freunden, ohne Freunde, je nachdem, wie es da halt auch gerade geht, auch wieder mit Corona, ja, muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, aber da wünsche ich oder wir euch auf jeden Fall eine entspannte Zeit und ja, wie gesagt, nach Weihnachten dann wieder.
Ja, irgendwann nach Weihnachten schauen wir mal. Die Weihnachtsfeiertage fallen ja dieses Jahr nicht so prickelnd, sag ich mal. Die fallen ja arbeitgeberfreundlich, ne?
Genau,
nicht arbeitnehmerfreundlich. Genau. Ja, das ist dieses Jahr nicht so
der
schön.
Der 24. müsste ein Freitag sein, stimmt's, ja. Genau, 25, 26, Samstag, Sonntag, genau. Ja.
Gut. Ja, vielleicht sollten wir uns auch nochmal bedanken für die iTunes-Bewertungen.
Ah ja, da genau, das auch noch.
Ein paar positive Bewertungen. Das hat uns beide extrem gefreut, weil das ist halt auch das, was wir letztendlich auch merken. Vielleicht werden wir da ein bisschen hochgespült bei iTunes. Das ist das, was uns auch hilft. Wir wollten es eigentlich dieses Jahr nicht mehr anbringen, aber zumindest wollten wir uns für die Bewertungen aufgrund den Aufruf, den wir gemacht haben, bedanken ganz recht herzlich. Das freut uns doch beide sehr. Und wenn ihr uns noch ein Weihnachtsgeschenk machen wollt, dann bewertet doch nochmal. Oder die es noch nicht getan haben. Das wäre für uns ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk aus der Community heraus oder aus der Hörerschaft heraus. Das würde uns beide extrem freuen. Und Sterne passen ja auch wunderbar zu Weihnachten. Und wenn es dann noch 5 Sterne sind, dann ist das Weihnachtsnest, Weihnachtsnest, Osternest, das kommt ja später.
Genau.
Dann ist der Tannenbaum voll mit Weihnachtssternchen, sagen wir es mal so.
Ja, dann sehen wir Sternchen.
Ja, und ich hoffe nur am Baum und nicht über uns schwebend. Gut. In diesem Sinne, Thomas, hören wir uns noch, denke ich, mindestens einmal dieses Jahr wieder und das wird dann zeitnah irgendwann nächste Woche sein.
Genau, frohes Fest.
Frohes Fest, bis dann. Tschüss.
Tschüss.